Ich beschäftige mich in den letzten Wochen ganz intensiv mit dem Thema Abendmahl und Passa. Und ich möchte heute auch darüber reden, weil wir was vorhaben. Wir wollen hier ein bisschen was verändern, indem wir das Abendmahl nicht nur einmal im Monat machen, am ersten Sonntag im Monat, sondern wir wollen mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir es anbieten, dass in jedem Gottesdienst eine Gelegenheit ist, Abendmahl zu nehmen. Und dafür ist auch der Tisch, der da vorne schon vorbereitet ist. Das heißt, ab nächsten Sonntag wird da immer ein Abendmahl vorbereitet sein. Und wir haben uns überlegt, wie wir das machen können. Und ich denke, im Lobpreis ist eine gute Gelegenheit, wenn ihr Abendmahl gerne feiern möchtet, wenn ihr das Bedürfnis danach habt, an den Tisch des Herrn zu kommen, das einfach zu tun, ganz ohne Anleitung. Ich denke, wir müssen ein bisschen uns dran gewöhnen und das üben. Aber das ist eine Einladung an jeden, der gerne Brot und Wein, in unserem Fall Traubensaft, einfach nah zu Jesus zu kommen, das zu feiern. Könnt ihr das alleine machen während der Lobpreiszeit oder auch in Gruppen? Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht, wenn mal zwei ein bisschen Stress miteinander hatten oder Streit hatten in der Woche, dass man das auch als Versöhnungsmahl feiert, dass man auf den anderen zugeht und sagt, ich möchte mit dir Frieden schließen und lass uns das im Abendmahl bekunden. Das gefällt Jesus, wenn wir Frieden schließen und wenn wir dann auch diesen Bund, den Jesus für uns gemacht hat, im Abendmahl machen. Genau, und ich denke, wir müssen unseren Weg da drin finden. Wir werden das einfach jetzt ab nächsten Sonntag hinstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht ganz ungewohnt ist für die meisten von euch. Versucht das doch einfach mal, lasst euch mal drauf ein und macht das. Und wir haben auch ganz bewusst den anderen Teil vom Raum ausgewählt, damit das so eine abgeschiedene Sache ist, dass es hier nicht vorne frontal ist, während alle nach vorne auf den Beamer-Text gucken, sondern dass es auch eine Zeit ist, wo man ganz persönlich mit Jesus Gemeinschaft haben kann und man es nicht so im Blick fällt. Ich denke, das ist auch ganz schön, wenn man da ein bisschen seitlich abgeschirmt ist. Ja, also ich möchte heute Morgen einmal gegenüberstellen das Passamahl, das die im Alten Testament erwähnt ist, dass das Volk Israel noch in Ägypten war, und das Abendmahl. Und ich möchte starten, indem ich aus dem 2. Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 14 und dann ab 21 bis zum Ende lese. Und weil das so viel ist, lese ich das mal direkt aus der Bibel vor. Israels Auszug aus Ägypten. Nein, Vorschriften für das Passamahl da. Das ist ab 1. Passa. Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisung: Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit dem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt dieses Tier bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen. Bratet das Tier samt seinem Kopf, den Beinen, den Innereien über dem Feuer. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut aber soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. So, und jetzt lese ich weiter ab 21. Daraufhin rief Mose die führenden Männer Israels zusammen und gab ihnen folgende Anweisung. Geht und wählt für jede Familie ein Lamm aus und schlachtet es als das Passa-Opfer. Fangt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf und dann nehmt ein Büschel Isop, taucht es in das Blut und streicht etwas davon an den oberen Balken und die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an den Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Ihr und eure Nachkommen sollt euch immer an diese Vorschriften halten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Wenn eure Kinder euch fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr antworten, das ist das Passa-Opfer für den Herrn. Denn er ging in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüber. Als er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Familien verschont. Da knieten die Israeliten nieder und beteten den Herrn an. Die Israeliten gingen und machten alles genau so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen vom ältesten Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis hin zum ältesten Sohn eines Gefangenen im Gefängnis. Auch die Erstgeburt ihrer Tiere ließ er sterben. In dieser Nacht schreckte der Pharao seine Minister und das ganze ägyptische Volk auf, und im ganzen Land hörte man lautes Klagen und Weinen, denn es gab kein einziges Haus, in dem nicht jemand gestorben wäre. Noch in derselben Nacht ließ Pharao Mose und Aaron rufen und sagte, verschwindet, zieht fort aus unserem Land, ihr und alle anderen Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. So, also das war die Geschichte. Und unser Abendmahl, so wie wir das gewohnt sind, es zu feiern, hat seinen Ursprung in diesem Passa, was Gott dem Volk aufgetragen hat, zu gedenken, jedes Jahr zu feiern in dem ersten Monat. Und es war auch das Passa, das Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte, was dann das letzte Abendmahl wurde, was wir kennen. Er hat da zwei Jünger beauftragt, den Raum fertig zu machen und auch das Tier zu schlachten, das Brot zu besorgen und alles soweit fertig zu machen. Und sie hatten dann diese Tischgemeinschaft und haben das Passa gefeiert. Und Jesus sagte, als er angefangen hat, das hat ihn herzlich verlangt, dies gemeinsam zu tun. Und er sagte auch, gemäß Markus 14, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstockes bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Also damit sagt Jesus, dass er von nun an der neue Bund in Kraft tritt. Und somit ist Jesus das echte Passalamm, das geschlachtete Tier ist demnach wie ein Vorzeichen, wie ein Vorbote, wie ein Abbild auf Jesus, der noch kommt. Und Jesus sagt auch von dem Brot, das zum Passa gegessen wird, dass das sein Leib ist. Dies ist mein Leib, sagt er. Und so ist auch das Brot, was im Passamahl erwähnt ist, das ungesäuerte Brot, ein Vorzeichen, ein Bild auf Jesus hin, was darauf hindeutet. Also wenn man das vergleicht, kann man das genau erkennen. Da gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf ein. Also was bedeutet es, wenn wir Abendmahl feiern? Ist es ein Gedächtnismahl oder ist es noch was anderes? Und warum hat Jesus seinen Jüngern die Anweisung gegeben, das oft zu tun? Im 1. Korinther 11, 26 steht, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Es ist also ganz wichtig, dass wir das oft, so oft wie nötig tun. Das Brot und den Wein nehmen und den Tod des Herrn verkünden. Weil der Tod des Herrn für uns Leben bedeutet. Also was genau steckt drin in diesem Passa und im Abendmahl? Ich möchte heute Morgen zwei Merkmale hervorheben. Und zwar Unversehrtheit und Versorgung auf der einen Seite, sowie Schutz vor dem Tod auf der anderen Seite. Warum mache ich das? Weil es so war in Ägypten, als Mose die Anweisung erhielt, wie sie das Passa vorzubereiten und zu feiern hatten. Da wurde gesagt, sie sollen das Blut auffangen, denn das Blut ist kostbar, und rund um den Eingang ihrer Häuser streichen, damit der Todesengel an dem Haus vorbeigeht und niemand getötet wird. Und tatsächlich in dieser Nacht ist niemand von den Israeliten gestorben, was alleine schon ein Wunder ist. Weil es gibt so Hochrechnungen, es waren, ich meine, 600.000, wir würden heute sagen, wehrpflichtige Männer, also Männer im Wehrdienstalter. Und es wurden ja nur die Männer erwähnt. Das heißt, dass dazu ja noch Frauen gehörten, ältere Leute gehörten und natürlich die Kinder gehörten. Also es gibt so Schätzungen, dass es, ich glaube, auf 2 Millionen Menschen der ganze Kreis bezogen ist. Und wenn wir uns jetzt mal eine Großstadt nehmen würden mit 2 Millionen Einwohnern, dann denke ich, gibt es keine Nacht, in der da nicht einer stirbt. Also ist es schon das erste Wunder, dass in dieser Nacht keiner gestorben ist. Also auch keiner eines natürlichen Todes gestorben ist, während der Todesengel ja in Ägypten jeden erstgeborenen Sohn getötet hat. Also das ist schon mal das erste Wunder. Und wenn wir beim Abendmahl den Wein oder auch unseren Traubensaft einnehmen, dann ist das so, als wenn wir innerlich diesen Rahmen um uns herum streichen. Das bedeutet, dass der Todesengel uns nicht töten darf. Wir sind unsterblich, denn unser Leben ist hier auf der Erde, wenn es irgendwann für uns zu Ende geht, das heißt ja nicht, dass wir hier auf der Erde nicht sterben, aber wir sind geistlich unsterblich. Wir haben die Zuversicht und das Versprechen Gottes, dass wir ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit haben. Das ist uns gewiss. Also alle die wir Jesus als unseren Retter und Heiland ganz bewusst angenommen und eingeladen haben. Und auch ganz wichtig ist, dass wir das oft tun, so wie das im 1. Korinther 11, 26 steht. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Da wird das also auch nochmal gesagt, so oft. Wir verkünden damit den Tod des Herrn, den Tod unseres Herrn Jesus, der für uns gestorben ist. Und wir erklären damit auch, dass der Tod für uns keinen Schrecken mehr hat. Und je mehr wir das tun, je öfter wir das tun, so oft wir das tun, wächst auch mehr und mehr diese Gewissheit in uns, dass wir Kinder Gottes sind, dass uns die Sünde nicht mehr von Gott trennt und dass wir reingewaschen sind durch sein Blut und ewiges Leben haben und auch keine Angst vorm Sterben haben brauchen. Und wenn das steht so oft, dann interpretiere ich auch daraus, dass es gut ist, das so oft wie möglich zu tun. Darum wollen wir das jetzt auch jeden Sonntag anbieten. Es war auch damals so in den ersten Gemeinden, die entstanden sind, damals in Jerusalem. Die kamen täglich in den Häusern zusammen und feierten gemeinsam das Abendmahl. Also nicht mehr das Passa, was man einmal im Jahr feierte zur Erinnerung, sondern sie feierten wirklich den Tod des Herrn und die Auferstehung. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist für uns, das Abendmahl ganz oft zu feiern, damit der Tod in uns und unseren Gedanken und Emotionen keine Macht mehr hat. Also in der geistlichen Realität hat der Tod schon längst keine Macht mehr, aber trotzdem erleben wir das immer wieder, dass wir auch Angst vorm Tod haben und dass es uns auch fürchtet und ja, wir das auch nicht wollen. Aber der Tod ist durch Jesus überwunden. Und damit ist auch jeder Mangel in unserem Leben überwunden. Und das Brot symbolisiert den Körper, den Leib von Jesus. Jetzt habe ich keinen Matzen hier, aber ich hatte es letzte Woche im Abendmahl euch ja auch gezeigt. Das Matzen hat Striemen und Löcher und das symbolisiert somit den geschlagenen Körper von Jesus. Und es ist so, ich habe das noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt eine ganz genaue Anweisung für die Juden, wie die ihr Matzen zuzubereiten haben. Es muss wirklich ein ungesäuerter Teig sein, der nur aus Wasser und Mehl besteht. Und der muss also in spätestens 18 Minuten auf dem Ofen oder auf einen heißen Stein kommen und gebacken werden, weil irgendwie nach 18 Minuten fängt schon der erste Gärprozess an und er wäre nicht mehr rein. Also er würde schon anfangen, leicht einen Sauerteig zu bilden. Und deswegen muss der ganz eilig zubereitet und gebacken werden. Und damit der keine Blasen schlägt, gibt es eine Anweisung, dass man Löcher in den Teig sticht, wenn man den also als Fladen ausbackt. Und wenn der über dem Holz gebacken, also über dem brennenden Feuer gebacken wird, dann entstehen auch so Flammenstreifen. Und das ist auf unserem Matzen wirklich genauso. Ich habe das jetzt mal nochmal ganz genau nachgelesen. Also die Anweisung, die Gott gegeben hat, wie das Brot zuzubereiten ist, er gibt ein Brot, was nachher durchlöchert ist und wo Striemen drauf zu sehen sind. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Im 1. Petrus 2,24: Er hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz heraufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ich habe jetzt mal ganz bewusst noch mal eine etwas konservativere Übersetzung gewählt. Das ist deswegen so ein bisschen holperig formuliert, aber in dieser Übersetzung steht wirklich das Wort Striemen. In den moderneren stand es anders, also durch seine Schmerzen oder so. Aber hier, ich glaube, das war die Schlachter oder Elberfelder, da steht wirklich, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und das ist auf diesem Brot zu sehen, die Striemen. Jesaja 53, 5 bis 7. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Und die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Also ganz deutlich durch die Wunden von Jesus, durch seinen Rücken, der ausgepeitscht wurde, durch die Schläge, sind wir geheilt, ist uns Heil widerfahren. Es geht dann noch weiter. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Lamm, das auch wieder. Das Passahlamm war ein Tier, aber Jesus ist das lebendige Schlachtopfer, das lebendige Lamm. Und wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus hätte sich verteidigen können, weil er ja unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde, aber er hat sich als Passahlamm für uns hingegeben, damit wir Frieden haben, damit wir versöhnt sind mit Gott und ewiges Leben haben. Und wenn wir diese Matze ansehen, dann sehen wir diese Durchbohrung und die Striemen, die Löcher, weil sie seine Hände ans Kreuz geschlagen haben, und die Striemen, weil er ausgepeitscht worden ist. Ja, und das Brot wird beim Passa gegessen und das gesamte Fleisch des Lammes. Und nachdem damals in Ägypten es wirklich auch alle befolgt haben, das finde ich auch sehr spannend, dass es bei diesen vielen, vielen Menschen keinen gab, der sich widersetzt hat, sondern alle waren gehorsam und haben sich an die Regel gehalten. Also ich glaube, sie hatten wirklich Gottesfurcht und sie hatten bestimmt auch keine Traute, vor die Tür zu gehen oder zu gucken, weil ja der Todesengel draußen unterwegs war. Und nach dieser Nacht durfte das Volk Israel aus Ägypten ausziehen. Ja, wie ich schon eben gesagt habe, mit Frauen und Kindern, also mehrere Millionen Personen. Harald hat heute Morgen mir mal vorgelesen, wenn die dann in 50er Reihen gegangen wären, dann wäre die Schlange circa 35 oder 36 Kilometer lang, hat mal jemand so eine Berechnung aufgestellt. Also so viele Menschen sind ausgezogen, dass es eine Menschenschlange von über 30 Kilometern war. Und darin waren kleine Menschen, Kinder und große, alte Menschen, alle Generationen, und alle waren sie reisebereit. Das heißt, alle waren so fit und so stark und so uneingeschränkt, dass sie komplett aufbrechen konnten. Es musste keiner zu Hause bleiben, der bettlägerig war, es hat keiner gehumpelt, es musste wahrscheinlich auch keiner getragen werden. Alle waren sie stark und konnten losziehen zu Fuß. Und daraus ziehe ich die Folgerung, dass das Brot Heilung bringt. Und auch Versorgung, denn in den 40 Jahren Wanderung durch die Wüste konnten sie sich keine neuen Materialien machen, keine neuen Kleider nähen, keine Schuhe. Weiß ich nicht, wie man die damals gemacht hat. Wahrscheinlich wurden die irgendwie auch genagelt oder gewickelt. Also es ist auch nichts kaputt gegangen in diesen 40 Jahren durch die Wüste. Also das Brot bringt nicht nur Schutz, sondern auch Versorgung. Ja, und das ist alles im Abendmahl drin, wenn wir das feiern. Wenn wir das Blut symbolisch durch den Traubensaft trinken, dann sprechen wir in die geistliche Welt, in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein, dass wir den Tod von Jesus verkünden und dass er für uns gestorben ist und dass der Tod für uns keine Macht mehr hat. Egal, was uns auch immer passiert, wir sind unsterblich, denn unsere Seele kommt dann zu Jesus und wir haben Gemeinschaft mit ihm, so wie er gesagt hat, dass er sich darauf freut, wenn er in der Ewigkeit mit uns Gemeinschaft hat, und wir werden essen und trinken mit Jesus in Ewigkeit und Gemeinschaft mit ihm haben. Und das Brot, das ist die Heilung. Wenn ihr krank seid, wenn ihr Schmerzen habt, dann geht an den Tisch des Herrn und sagt, guckt euch dieses Matzen an und sagt mal ganz symbolisch, meine Krankheit, was auch immer das ist, mein Tumor oder mein Diabetes, jede Krankheit, mein Husten, mein Schnupfen, meine Grippe, lege ich jetzt ganz bewusst auf diesen Leib von Jesus und ich empfange die Heilung durch ihn. Und das ist, was wir im Abendmahl feiern. Das ist wirklich eine lebendige Begegnung mit Jesus, nicht nur ein Gedächtnismahl. Natürlich, wir gedenken daran, was er getan hat, aber es ist ein Begegnungsfest mit ihm, weil er freut sich, wenn wir ihm begegnen. Und es ist auch ganz viel Kraft im Abendmahl. Und an dieser Stelle möchte ich euch mal ein kleines Zeugnis von mir berichten. Wir machen zu Hause fast jeden Tag zusammen Abendmahl oder manchmal auch alleine, wie sich das ergibt. Wir haben auch Matzen da, trinken einen Schluck Wein dann. Und wir legen dann jedes Mal ganz bewusst alle Krankheiten auf Jesus, die wir haben. Das sind verschiedene. Manchmal hat man so kleine Symptome, die einen triggern. Ich hatte ja lange immer Zahnschmerzen. Und das sind auch größere Sachen, wie wir zum Beispiel auch jedes Mal wirklich auch proklamieren, dass Haralds Auge geheilt wird. Und was ich schon ganz lange hatte, das war irgendeine Geschichte in meiner Nase. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich bin auch nicht damit zum Arzt gegangen. Ich hatte immer Entzündungen im Naseninneren, in den Schleimhäuten. Und mal schlechter und mal wurde es ein bisschen besser. Ich habe auch schon alles Mögliche probiert, aber es ist immer wieder gekommen. Und ich habe einfach alles immer auf den Leib Jesu gelegt, wenn wir Abendmahl gefeiert haben. Und dann war ich einmal erkältet, dann habe ich auch die Erkältung auf den Leib Jesu gelegt und das ist dann in einer Stunde weggegangen. Und was ich dann auch mal festgestellt habe, dass meine Entzündung in der Nase zuheilte, was ja immer auch mal wieder vorgekommen ist, aber ich konnte das immer noch, wenn ich so gefühlt habe, die Stellen waren komisch, die taten weh, waren sehr empfindlich und waren spürbar. Und die sind jetzt weg, die sind jetzt total weg. Also meine Nase ist, wie sie seit 5 Jahren, glaube ich, nicht mehr war, in so einem guten Zustand. Und das verdanke ich dem Heil von Jesus vom Abendmahl. Und da möchte ich ihm auch die Ehre für geben. Er wartet das auch, wenn ihr das Abendmahl zu euch nehmt, dass Jesus euch heilt. Nehmt das, was er getan hat, in Empfang. Weil dafür ist er gestorben, dass wir heil und gesund hier schon sein können und gerecht gesprochen sind vom Vater im Himmel. Amen.